Es hat mich besonders gelockt, dass Sie eine Singefreizeit haben, dass wir das Thema auch haben von Lobgesang in der Nacht. Sie wissen, wo das ja steht eigentlich, beim Hiob 35. Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge in der Nacht gibt. Was ist mit der Nacht gemeint? In den ausweglosen, dunklen Stunden unseres Lebens. Das ist heute wichtig. Es hat nun der Zufall so gewollt, wie ich die Texte hier eingereicht habe, habe ich jetzt auf einmal erst kurz vor der Freizeit gesehen, dass auch Bruder Manfred Mössinger genau über den Psalm 34 sprechen wollte. In einem herrlichsten, ich habe schnell umgetauscht, habe gedacht, gibt es ja andere Bibelstellen. Und deshalb haben wir die Apostelgeschichte genommen, wo das auch kommt, der Lobgesang in der Nacht. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man gerade singt, auch wenn es ganz dunkel ist. Wie dieses Lied, wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, seit Kindertagen. Das wissen gerade in der dunkelsten Nacht. Hat mal so Jugendtage zu halten in Nordhessen. Und da war der Sohn des Pastors, der hat so schön am Klavier noch geklimpert. Solange mein Jesus lebt, das Lied mitgenommen. Und wenige Tage später war er tot. Da hat ein Amerikaner in seinem Sportwagen ihn mitgenommen vom Freibad. Der Wagen hat sich überschlagen, der Junge war tot. Der Vater hat seinen Sohn nur an der Badehose noch erkannt. So war der von dem Unfall verwüstet. Und das ist das, was uns durchträgt. Der Vater hat es dann oft erzählt, ein bekannter Evangelist, was das ist, wenn man das weiß, solange man Jesus lebt und seine Kraft mir hebt. Gerade in den schwersten Stunden. Das ist das Tolle bei unseren Liedern. Und das freut mich so, dass ihr das singt, dass das eben durchhält, auch in den schwierigen und kritischen Situationen unseres Lebens. Und jetzt lesen wir aus Apostelgeschichte 16, von Vers 23 an. Und da man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis. Und Apostelgeschichte 16, ich mache immer zu schnell, entschuldigen Sie. Apostelgeschichte 16, Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als der Aufseher, diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Also ich möchte nur den Anfang jetzt heute in der Bibelarbeit berühren. Es steht ganz viel drin in diesem Abschnitt. Es geht um Singen. Und wir kennen ganz viele Leute um uns her, die sagen, ich kann nimmer singen. Ich kann nimmer singen. Zu viel Schweres habe ich in meinem Leben erfahren. Sie kennen solche Leute. Wir denken im Augenblick an sie. Und ihr schreckliches Schicksal, das ist meist, wenn man eine unheimlich tückische Krankheit hat, da sagen wir ja, wenn die Ärzte machtlos sind. Und wenn man das dann miterlebt, wenn die Kraft gebrochen ist, keine Besserung mehr erleben kann. Ich habe es ganz oft erlebt bei Geschäftsleuten. Wie ist das heute bei einem Handwerker oder Bauunternehmer, wenn der Kunde plötzlich die Rechnung nicht bezahlt und er den Gang zum Insolvenzverwalter machen muss? Also ich kann nicht mehr singen. Ich habe solche großen Pläne mit meinem Leben, was ich alles tun wollte. Und wenn wir dann weitersehen, die Bilder im Tornadosturm, wo die Häuser weggeblasen sind, die Leute alles verloren haben, im Erdbeben, dann verstehen wir, wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben. Es gibt ja Stunden in unserem Leben, wo wir so gedacht haben. Aber liebe Schwestern und Brüder, das war nicht recht. Wir dürfen so nicht reden. Wir dürfen so nicht reden. Es gibt bloß Anfechtungen und keiner ist von den Anfechtungen verschont. In solchen Stunden denkt man immer, die anderen, das sind Sonntagskinder. Die haben eine Glückssträhne, die können singen, stimmt ja gar nicht. Die, denen es gut geht, die alle Tage herrlich und in Freuden leben, die denken gar nicht an Gott. Der Glaube wird immer geboren in den dunklen Stunden. Und das Singen kommt von den Elenden und von den Zerschlagenen. Das müssen wir wieder ganz neu lernen. Weil das Glauben ja nicht von meinen Gefühlen und von meinen Erfahrungen abhängt. Das ist wichtig. Gar nicht von meinem Gefühl und von meinen Erfahrungen. Sondern mein Glauben, woher kommt das? Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes macht uns den Blick des Glaubens frei. Dass wir Jesus sehen können. Den Herrn ohne den Heiligen Geist kann man nicht glauben. Kann man auch nicht zu Jesus Herr sagen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir diesen Glauben haben. Den brauchen wir zum Singen. Den brauchen wir zum Beten, zum Durchhalten in den dunklen Stunden. Und es ist auch gut, wenn wir daran erinnern, wir alle haben ja vor uns noch ganz dunkle Wegstrecken. Heute Morgen steht in der Zeitung die Geschichte von einem ehemaligen Justizsenator in Bremen, der eine Frau getötet hat. Die hat so Angst gehabt, sie käme ins Pflegeheim, die war noch nicht mal krank. Und hat sich töten lassen, hat sich ihr Gift besorgt. Das sind ungläubige Menschen, die keine Hoffnung haben. Wie anders bei uns, wo wir die größte aller Hoffnungen haben. Das Schönste kommt noch, wo wir auf eine große Zukunft zugehen und wo wir sagen, der Herr hat alles in seiner Hand. Er hat auch die Umstände meines Sterbens geordnet. Wissen Sie das? Lassen Sie doch ihn das machen. Sagen Sie, Herr, ich befehle dir das an. Und dann brauchen Sie gar nicht mehr mit Ihren Gedanken sich alles ausmalen, was kommen könnte. Der Herr hat in seiner Regie alles super in der Planung. Lassen Sie ihn Herr Ihres Lebens sein. Das war das Schönste, wo wir uns für ihn entschieden haben. Herr, jetzt musst du die Dinge in die Hand nehmen und du musst unser Herr sein. Und das sehen wir jetzt zunächst mal bei dem Paulus. Er war nach Europa gekommen, ein ganz wichtiger Schritt. Toll, wie ihn Gott geführt hat. Hat sie ja zunächst gar nicht gesehen, die Aufgabe. Sind wir dankbar, dass Paulus diesen Schritt gemacht hat, mit Silas zusammen hinüberzugehen nach Europa. Und dort trafen sie die Magd, die da mit okkulten Mächten im Bunde war, eine Wahrsagerin. Und die hat den Paulus in seinem Dienst ganz stark behindert. Braucht uns jetzt gar nicht interessieren, wie viel diese dunklen Mächte auch von der Wahrheit erkennen. Auf jeden Fall war es ein Hindernis des Evangeliums und Paulus hat mit einem Machtwort die bösen Geister ausgetrieben. Aber die Herren, wie es heißt, die diese Frau benutzten als Medium, die waren ärgerlich, denn die hat ihnen viel Geld eingebracht. Und deshalb lassen sie den Paulus und den Silas verhaften. Wir wundern uns ja, dass es in der Welt so zugeht. Unsere Juristen, die lernen an der Universität immer das römische Recht. Das ist bis heute noch Vorbild für uns. Aber wissen Sie, in unserer Welt wird das Recht doch gar nicht oft eingehalten. Da wüten Menschen nach ihrem Gutdünken. Und in unserer Welt ist das Allerproblematischste, was ist denn das? Der Mensch. Wie Gott mal den David wählen ließ, wie eine Strafe sein musste, wie er eine Sünde begangen hat, darf eine Strafe wählen. 3 Strafen hat Gott ihm zur Auswahl gegeben. Und er hat gesagt, alles darfst du tun, bloß mich nicht in die Hände von Menschen fallen lassen. Menschen sind das Unheimlichste in dieser Welt. Die Welt hat ja als Leitbild die Humanität, die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit, das Ideal, aber die Wirklichkeit sieht so unheimlich aus. Dass kein Prozess gemacht wurde, dass keine Verhandlung stattfand. Sie können jetzt so viele Geschichten erzählen, was Sie schon erlebt haben, wie Menschen Ihnen mitgespielt haben. Unsere jungen Leute schon in der Schule, Unrecht, misshandelt, verspottet von Kameraden. Warum das schon so anfängt? Im Kindergarten ist es manchmal so, dass wenn da einer schon in der Gruppe unter dem Gruppendruck angegriffen, furchtbar für unsere Kinder, wie sie oft zittern und gar nicht dahin gehen wollen, weil sie Angst davor haben. Was war das denn für ein schrecklicher Mensch, dieser Gefängnisvorsteher? Ich vermute, es war ein ganz liebevoller Familienvater. Der hat gesagt, ich bin ein guter Mensch, ich habe ja ein Herz für meine Gefangenen. Aber es gibt so viel Übereifrige, und dass das Gott zulässt, dass ein Mensch den Apostel Paulus so behandeln darf, ist der Paulus denn nicht in den Händen Gottes? Warum wurde überhaupt eingesperrt? Wir haben ja gestern Abend schon was gehört, dass der antichristliche Hass auch in unserer Welt ganz stark losgebrandet ist und wütet. Antichristlicher Hass. Aber ich sehe noch einen anderen Grund, was am meisten Unruhe in der Welt macht, wenn ein Mensch sich bekehrt. Bei der Frau war es ja das Glauben. Wissen Sie, wenn Sie heute irgendeine Theorie verkünden, dann können Sie eine neue Religion erfinden. Die Welt ist tolerant, da wird Sie niemand verfolgen. Aber wenn Sie einen Weg gehen, und das war in der Apostelgeschichte so interessant, Sie gingen den Weg des Glaubens. Oder diese Frau, die hat plötzlich aufgehört mit dieser okkulten Wahrsagerei. Das hat Unruhe gemacht, dass da Veränderungen geschehen sind im Leben. Und da regt sich massiver Widerstand. Also immer wieder am Tun des Glaubens. Da war Unruhe da, weil die Frau von ihren bösen Geistern frei wurde. Das war die Unruhe. Und deshalb waren die so in Sorge und haben Paulus und Silas in einen Gefängnisraum gesperrt. Und jetzt ist dieser Gefängnisverwalter, wahrscheinlich war es ein emeritierter Offizier von der Armee, der in seinen letzten Dienstjahren, noch früher gesagt, ein Zwölfender, der dann noch im letzten seine Dienstjahre machte im Gefängnis. Er konnte nicht mehr in der Armee dienen, da hat man ihn noch gebraucht. Und er hat nun die Befehle vorschriftsmäßig bis zum Letzten ausgeführt. Nicht bloß, dass er das schlimmste Gefängnis nahm. Wissen Sie, da hat's runtergetropft. Da hat man nicht schlafen, da war es nass. Da sind die Wanzen und die Kakerlaken rumgekrochen. Das war eklig und dreckig. Und dann hatten wir noch die beiden Gefangenen in den Stock eingesperrt. Man hat sie ja misshandelt, wie das dann war mit dem Rücken und die Wunden und keinerlei Behandlung. Es war eine ganz grausame Prozedur. Es ist ganz gut, wenn wir nicht mehr die Sätze sagen, die sonst die Welt sagt. Die Welt sagt, ich glaube an die Gerechtigkeit. Wissen Sie, ob es eine Gerechtigkeit in dieser Welt gibt? Ich weiß nicht. Als Christen glauben wir nicht solche Wahrheiten. Oder ich glaube das Gute im Menschen. Seitdem wir unser eigenes Herz kennen, können wir das gar nicht mehr sagen. Ich weiß, dass an meinem Fleisch nichts Gutes ist, sagt der Paulus. Denken Sie mal. Und ich glaube auch nicht, dass alles gut wird. Wir können in dieser Welt furchtbar schwere Lebensschicksale ausmachen. Oft war ich erschüttert, was Leute zu tragen haben. An Leid, an Elend, an Unrecht. Da wollte man sich aufbäumen. Ich hoffe, dass Sie ein Herz haben für solche Menschen. Und Paulus muss das alles durchmachen. Nirgendwo ist gesagt, dass wir Christen dem entnommen sind. Es gibt ja Mitmenschlichkeit in dieser Welt, auch ein schönes Wort, Mitmenschlichkeit. Aber hier im Gefängnis gab es keine Mitmenschlichkeit mehr. Es war ein furchtbarer Ort hinter diesen dicken Mauern, da gab es auch keine Barmherzigkeit. Jetzt war es Nacht, stockdunkel, Nacht. Und wissen Sie, in solchen Stunden, da kommt ja unser eigenes Herz und da kommen alle böse Gedanken. Wie oft ist das bei mir schon rausgekommen am Herzen? Herr, mach sie doch fertig, diese Hunde, diese Schweine. Warum machen die mit mir so Böses? Warum denken die nicht an mich? Warum ist denn das alles so böse? Guck doch, die Fratze dieses Mannes. Ist das die Ader Jesus Jünger? Aber wir gehen oft durch. Wir gehen oft durch solche Stunden. Und das große Wunderbare passiert ja um Mitternacht. Was war denn passiert? Gar nichts war passiert. Äußerlich hat sich überhaupt nichts verändert. Wie oft sagt man in solchen Stunden diesen allerdümmsten Satz, wie kann Gott das zulassen? Gott lässt das zu. hat seinen eigenen Sohn am Kreuz hängen lassen. Sogar noch den Hohn und Spott hat er hören müssen. Bist du Gottes Sohn, so steigt er vom Kreuz herunter. Nicht gemacht. Wie kann Gott das zulassen? Gott lässt Unheimliches in diese Welt geschehen. Die ganzen spöttischen Lästerworte. Um die Mitternacht aber. Das ist, was passiert im Leben dieser beiden. Dieser beiden. Und das ist mir jetzt der wichtige Punkt. Was ist nun passiert? In diesem Augenblick war der Glaubensblick auf Jesus frei. Sag nochmal, das können Sie nicht machen. Sie können nicht auf den Knopf drücken. Sie können sich nicht am Riemen reißen, um zu glauben. Es ist ein Wunder, dass der Heilige Geist zu uns kommt, den der Vater sendet. Um den darf man beten. Die Verheißung, die Jesus für den Heiligen Geist gegeben hat, ist heute immer wieder wichtig. Woran erkennen wir die Gabe des Heiligen Geistes? Jesus hat gesagt, er wird mich verklären, wenn er kommt. Er wird Jesus groß machen. Sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, das ist doch unser Dienst, wenn wir Kranke besuchen. Ich sage immer wieder, kein Saft mitbringen, sie vertragen sich, keine Blumen, das ärgert die Schwestern, die haben ja keine Zeit zum Blumenvasen richten. Was sollen Sie denn tun beim Krankenbesuch? Ein paar Minuten, nicht lang hinsitzen, bis die Kranken in Schweiß gebadet sind. Das ist zu anstrengend. Was sollen Sie? Dem Kranken helfen, den Blick zu Jesus freimachen. Ihm ein Wort sagen, ein Lied versagen, mit ihm beten und sagen, das wollte ich dir bloß sagen. Es genügt. Ihre Gegenwart ist oft nicht erquicklich. Was ist erquicklich? Der Herr, der die Kranken aufrichtet, der Trost gibt, der den Glaubensblick freimacht. Und gerade in solchen Stunden, das ist so wichtig, dass wir keinen allein lassen. Ach, ich habe schon mit so Kranken am Telefon gebetet. Wenn die anrufen, sage ich, ich muss morgen ins Krankenhaus. Sag, aber jetzt komme ich gar nicht mehr, jetzt beten wir gerade hier am Telefon. Und dass man noch, ich gebe Ihnen noch ein Wort mit. Verstehen Sie, das ist so, warum? Weil das Wort getrieben ist von der Kraft des Geistes Gottes. Da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und das macht das Wort Gottes wirksam. Unterscheidet das Wort Gottes von allem Menschenwort. Das wissen wir, dass das eine Mächtigkeit hat. Wir haben es doch selber schon erlebt. Ein Wort, das uns zugerufen wird. Und liebe Schwestern und Brüder, ist bei eurem Singen so schön. Wir brauchen keine seichten Lieder, wir brauchen keine Schrottlieder, wir brauchen keine Lieder, wo wir uns selber anbeten. Wir brauchen Lieder, in denen das Wort Gottes zum Klingen kommt. Das Wort Gottes muss zum Klingen kommen. Ich will heute Abend noch was dazu sagen. Das ist ganz wunderbar. Da erreicht man eine Tiefe im Herzen. Und deshalb fangen Paulus und Silas zu singen an. Was war denn los mit den Sorgen? Wissen Sie, in solchen schweren Stunden der Anfechtung hatten wir Angst, halten meine Nerven das noch durch? Stehe ich das überhaupt durch? Und wie wird das werden? Leg deine Nerven in Gottes Hand. Und wisse, er ist der Herr. Und manchmal ist das ja so, wenn der Geist Gottes zu uns redet. Und übrigens, der Geist Gottes verkündet uns doch nicht neue Weisheiten. Der greift immer, von dem meinen wird er es nehmen, von den Jesusworten. Der greift doch zurück auf das große Geschehen. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen über die Bibel hinaus. Der Geist Gottes erinnert uns bloß an das, was schon gesagt ist. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Ha, was ist so ein Vers? Blick doch auf ihn. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Und jetzt habe ich wieder Boden unter den Füßen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich stehe. Um die Mitternacht aber. Schon ein Hiob hat es erkannt. Mein Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Ja, das mit der Nacht ist ja überhaupt so eine Sache. Ich gehöre jetzt auch zu den Alten. Das Vorrecht des Alters ist, dass man auch mal wachen darf. Gut gewacht ist besser als schlecht geschlafen. Und dass man in diesen Nachtstunden, wenn man wach liegt, da hat man ja immer schwere Gedanken. Da sorgt man sich um Enkel, da sorgt man sich um Mitchristen, da sorgt man sich um seine Gesundheit, hört man seinen Körper hinein, da hört man schon alle Legionen von Krankheiten marschieren und da denkt man schon alles, was passiert. Und dann, wenn Sie auf einmal anfangen, aufs Wort zu merken, sagen Sie sich doch die herrlichen Worte selber vor, die Lieder. Und auf einmal In wenigen Minuten sind sie eingeschlafen. Das ist ganz interessant. Sie haben den Frieden wiedergefunden und die Geborgenheit. Das ist mir so wichtig. Ich sage es immer ein bisschen frech. Der Heilige Geist macht keine Zirkusstücke, keine Artistenstücke. Der Heilige Geist erinnert uns an die großen Grundlagen unseres Glaubens. Und was Größeres kann er doch gar nicht machen. Da hinten sitzt ein ehemaliger Konfirmand von mir, der hat sich, das ist toll, der Bruder Schäfer. In der Schulgener Kirche haben wir das in die Wand schreiben, da wo er konfirmiert wurde. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das getrost heißt, ihr seid mutig. Was habt ihr denn Angst? Das ist doch Blödsinn. Jesus hat doch alles in seiner Hand. Meinst du, das ginge nicht mehr? Da war in Neukirchen-Flünn der Begründer dieser Werke, der Vikar Doll, der ist gar nicht alt geworden, der ist schon in jungen Jahren als Vikar schon gestorben, der hat ein großes Kinderwerk begonnen, Kinderrettungswerk. Es gab so viel Straßenkinder damals in Deutschland. Und eines Tages waren die Finanzlasten so groß, da hat er seinen Mitarbeiter gesagt, wir müssen schließen, es geht nicht mehr. Gott gibt die Gelder nicht. Jetzt sagte der bloß, dann streichen wir halt das K durch. Welches K? Das heißt doch im Bibelwort, keiner wird zu Schanden, der auf dich hat. Heißt eben dann in der Bibel, einer wird zu Schanden, der deine hat. Du bist der Erste. Sag, danke, du hast mir wieder zurechtgeholfen mit dem Durchstreichen vom K. Verstehen Sie, das hilft doch so, wenn es einer noch auf originelle Weise sagt, meinst du, du seist der Erste, der zu Schanden wird im Vertrauen auf Gott? Eines der schönsten Worte ist mir, wissen Sie, ich habe auch so einen großen Haarverlust, bloß creme ich mich nicht drum, weil ich weiß, Gott hat meine Haare gezählt. Ich zähle sie nicht jeden Morgen, obwohl bald kann ich es. Bei Frauen, die sind da eitler. Aber Sie wissen, Gott hat alle meine Haare unter Kontrolle, das ist das Unwichtigste. Wenn das Jesus sagt, ist der unglaublich, wenn Gott das so unter seiner Kontrolle hat. Überhaupt ein schönes Wort, er hat alles unter seiner Kontrolle. Und wenn man sich in diesen Stunden sich daran erinnert und ihr mit euren Liedern sollt das zusingen, gibt's was Größeres? Den Menschen. Also, meine Frau hat ja auch immer schon gern gesungen, die war Kantorin, hat viele Chöre in der Gemeinde gegründet. Und wenn wir jetzt Krankenbesuch machen, schon morgens haben wir immer Schwierigkeiten, das Morgenlied zu singen mit den krächzenden Stimmen. Aber das heißt, wir singen noch. Und da waren wir neulich im Altenheim, da ist unser alter Diakon, halbseitig gelähmt mit der Bauchsonde und so wie sie alle da sind, ganz schwer. Und dann singen wir noch, Jesu, geh voran. Und wie wir es alles machen, wir lassen den Vers weg, der nicht so ganz rühret, eigener Schmerz, irgend unser Herz. Haben wir nur die drei Verse gesungen. Und daneben saß eine Frau, die war schon ganz weg, dement. Die hat ihren Bus geschrien. Und wir sangen das Lied. Und dann sagt die nach dem Schluss, ihr habt einen Vers vergessen, den singe ich euch noch. Die war plötzlich hellwach. Und da ahnen wir wieder, was im Lied geschieht. Liebe Freunde, ihr könnt selber ausprobieren. Ich bin in Krankenbetten gestanden, wo der Arzt sagt, können Sie nichts machen vor dem Kranken, der ist schon im Koma und so weiter. Und ich habe gerade so einen bekannten Liedvers bloß gebetet, da sind die Hände unter der Decke zusammengegangen, die im Koma liegenden Patienten plötzlich die Hände gefaltet. Was ahnen wir, was in der Tiefe noch mitklingt? Ich habe nur Sorge um die jungen Leute, die heute schönen Lieder gar nicht mehr lernen. Die gar nicht mehr die großen Heilszusagen haben, dann machen sie es bei ihren Enkeln und sagen, wenn du das Lied befiehlst, du deine Wege aus, wenn die lernst, kriegst 10 Euro. Machen sie es halt auf die Weise, dass die Kinder was mitnehmen für ihr Leben an den großen Heilszusagen oder das wunderbare Wort. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Vom guten Hirten gibt's was Größeres. Und das ist toll, wenn man auch in der dunkelsten Nacht das erleben darf und wissen darf, was wurde in diesem Gefängnis schon geflucht, gelästert, gespottet, gehöhnt? Und plötzlich wird Gott gepriesen, mitten in der Nacht. Ist ganz wunderbar und das ist unsere Aufgabe in den Tiefpunkten unseres Lebens. Darum führt Gott seine Kinder natürlich auch durch ganz schwere Situationen. Und es gibt auch im Leben der Gläubigen Stunden, wo man seinen Glauben verliert. Den hat man nicht. Wie man sonst seine Schuhe anhat. Den kann man verlieren. Und da braucht man Schwestern und Brüder, die einem wieder helfen und sagen, du, es ist doch klar gesagt in seinem Wort. Und ich darf das wissen. Johannes, der Jesus-Jünger, war am Ende seines Lebens in Ephesus, diese grandiose Weltstadt. Man kann als Tourist da ja durchgehen, das alles sehen. Und da ist ein Riesentempel, der ist jetzt wieder aufgerichtet, Domitian-Tempel. Es war der schlimmste Christenverfolger, noch viel schlimmer als Nero. Domitian hat zum ersten Mal ein grob schlechtes Gesicht, ein scheußlicher Mann. Er hat gesagt, ich bin Gott. Zum ersten Mal an der Freiheit ohne Grenzen, hat die Christengemeinde von Ephesus verwüstet und zerstört, grausam niedergewalzt. Trotzdem Johannes, der schon über 90 war, konnte er nichts tun. Den hat er nach Patmos geschickt, ins Konzentrationslager. Und dort hat Gott dem Johannes diese wunderbare Schau gegeben. Jetzt haben sie neue Freude in der Offenbarung. Das ist zuerst mal ein Trostbuch. Nicht für wunderfitzige Glaubensleute, sondern das ist ein Trostbuch für die Gemeinde. Ich sah ihn und dann mit seinen Augen und wie der steht, der eine, der Herr. Und dann kommt das, wie der Johannes plötzlich sieht mit diesem Buch mit den sieben Siegeln, das niemand öffnen konnte. Die Geheimnisse der Weltgeschichte. Oder ist der Heilsplan Gottes? Was ist da drin? Er kann es nicht, und niemand kann dieses Buch öffnen. Und ich weinte sehr. Und dann kam der Bote, weine nicht. Warum? Der Löwe aus Juda. Slam. Ja, aber zuerst der Löwe. Der trug nur, wie das der Löwen sind, der Löwe. Und das ist Lamm, der geschlachtet ist. Der wehrlose Jesus, wo wir immer meinen, warum greift er denn nicht ein? Warum erleben wir es nicht? Das ist so wichtig, dass im Kreuz von Jesus unser Glaube zur Ruhe kommt. In dieser Welt, wo der Sieg von Jesus vor den Augen der Welt verborgen ist. Und dann kommt das Lamm, das erwürgt ist, sich würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Dieser Jesus, der hat alles in der Hand. Und Sie werden einmal in der Ewigkeit in der Rückschau nur sagen können, grandioser hätte es nicht sein können, wie er es mit meinem Leben gemacht hat. Obwohl das doch so schwer war, wie der Mann gestorben ist. Oder wie man im Krieg alles verloren hat, auf der Flucht. Und wie so viel geschehen ist, wie das Geschäft zusammengebrochen ist, wie die Krankheit kam. Der Herr hat es herrlich gemacht. Durch wir sehen es immer aus der falschen Perspektive. Diese Welt hat die Erfolgsschau. Die will immer den Erfolg sehen. Das mit dem Loben Gottes geht bei uns ganz arg schwer. Schimpfen geht leichter, pruddeln geht leichter. Heißt im Psalm so schön, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündet. Herr, mach mir doch den Mund frei. Wir können so viel mit dem Mund, aber das Loben ganz schwierig. Und wie herrlich ist das, wenn Sie dann an das Krankenbett von lieben Gläubigen treten und auf einmal das erleben. Leute, die ganz schwer geführt sind und die sagen, nur Freude. Das spinnt er. Geht doch gar nicht. Ich habe mir überlegt, wie ich da Trost zusprechen kann. Das sind für mich die größten Siegeserweise unseres Herrn. Wenn die Kranken noch bei schwerstem Erleben sagen, aber der Herr. Und in einer Freude sind und in einer großen Ruhe und Gewissheit. Es ist in unserer Zeit immer wieder so, dass viele sagen, aber wenn ich das Wunder nicht erlebe, ja, das ist normal. Das ist normal für alle, die Jesus nach den Kreuzesweg gehen. Wir haben ja viele Wunder erlebt, wollen wir ehrlich sein. Kein Tag ohne vielfältige Wunder. Was ist das wunderbar? Und da können wir es oft aufzählen, wie der Herr alles fügt und wie das alles ging. Jedes gesunde Enkelkind ist ein Wunder Gottes. Und wo wir sehen, unser Leib, dass der noch funktioniert und alles, was wir im Leben haben, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, Hände und Füße, Zungen, Lippe und Lehregen, das haben wir zu danken seinem Segen. Aber auch die Menschen, die uns umgeben, die versorgen sich alles, dass die Inflation noch nicht auf 100% ist, ist plus 4% im letzten Monat Juni gestiegen. Also wollen wir doch Gott mal danken, was er alles noch funktionieren lässt bei so einer desolaten Politik, die wir in der Welt erleben. Also wissen Sie, man kann doch einen ganz neuen Blick des Glaubens haben. Aber was ist so wichtig? Der Glaube hängt nie vom Erfolg ab, nie vom Erfolg. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist der Blick auf den gekreuzigten Jesus. Er ist mein Herr. Ich nehme es dankbar aus seiner Hand, dass er mir die Fülle gibt. Aber ich will den Weg auch fröhlich gehen, wenn er mich durch Krisen und durch Leid und durch Not führt. Er hat mir seinen Frieden gegeben. Und jetzt erleben wir auf einmal, wie viele das in ihrem Leben bekannt haben. In dunkelster Nacht, er ist mein Friede. Ich darf ihm vertrauen. Abraham, 99 Jahre alt und der Sohn war noch nicht geboren. Und in der Nacht, was sagt Gott? Guck mal in den Himmel, in den dunklen Sternenhimmel. So viel werden deine Nachkommen sein. Verstehen können sie es nicht, aber seine Zusagen sind herrlich. Und kaum war der Sohn geboren, soll er ihn wieder auf den Altar legen und opfern auf dem Berg Moria. Wir wollen nimmer Gott mit unseren sichtbaren Erfolgen verzwingen und sagen, Herr, wenn du mir das nicht gibst, dann glaube ich nimmer. So, wir wollen einander helfen zu dem Glauben, der vertraut. Wir haben vom Hiob gesprochen, in der dunkelsten Nacht, in der Nacht, wo Jakob rang mit dem Herrn, der Engel aus der Herr selber, der mit ihm rang. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und wir wollen unter dem Kreuz von Jesus stehen bleiben und sagen, Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns gegeben. Nur damit wir erlöst sind, damit wir Kinder Gottes sind. Jetzt darf ich wissen, all das Äußere, das soll er regeln, wie er will. Ich darf ihm heute schon meine Loblieder singen und darf mich freuen. Ich wünsche Ihnen diesen Glaubensblick, diesen fröhlichen Glaubensblick durch den Heiligen Geist. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Ich sehe immer die Dunkelheit der Welt. Und weil ich denn nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oder mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und singen. Sieht lauter Sonnenschein. Wer Jesus, den Gekreuzigten, sieht, der sieht lauter Sonnenschein. Das ist der Grund unseres Glaubens, das ist die Mitte. Deshalb hängen wir nicht mehr ab von den einzelnen Erfahrungen, wie schwer sie auch sein mögen. Der Geist Gottes macht uns das ganz wichtig. Lobgesänge in der Nacht. Ich wünsche, dass Sie ganz viele Lobgesänge in der Nacht haben. Ich will noch beten. Du lieber, treuer Herr, wir wollen dir danken, dass du uns das erleben lässt. So wie es ein Paulus und ein Silas erlebt hat. Wir wollen dir auch danken, dass du uns so treu bewahrst, auch für die vielen Wunder unseres Lebens. Es sind ja unglaubliche Wunder, was wir schon erfahren haben. Unser ganzes Leben ist ein unfassbares Wunder. Wir können nur staunen über deine Größe. Aber auch wenn wir dich nicht verstehen, wollen wir dir unser Lob singen und dir danken, dass du der Herr bist und dass du nur Gedanken des Friedens und nicht des Leides hast. Herr, vergib uns unseren Unglauben. Es ist Sünde, wo wir gegen dich gemurrt haben. Vergib uns. Wir wollen ganz neu dir glauben und vertrauen. Amen.